Punkt 1. Mit Alexander Musik.
Willkommen zur heutigen Sendung mit dem Titel Coca-Cola und Ideologie. Ab 1948 flossen Geld und Waren im Wert von 13 Milliarden Dollar, nach heutigem Wert ca. 155 Milliarden, von den USA nach Europa. In jenem Jahr startete das European Recovery Program, besser bekannt als der Marshallplan. Österreich profitierte besonders, denn es bekam 962 Millionen davon, nicht in Form von Krediten, sondern als Schenkung. Und mit dem Geld für den Wiederaufbau von Europa sickerte auch der American Way of Life nach Westeuropa. Coca-Cola, Kaugummi, Jeans, Nylonstrümpfe sind nur ein paar Stichworte für Äußerlichkeiten, für diesen globalen Siegeszug der amerikanischen populären Kultur, der zu den wichtigsten Entwicklungen des 20. Jahrhunderts zählt, wie unser heutiger Gast in seinem Buch Coca-Colonization und Kalter Krieg, die Kulturmission der USA nach dem Zweiten Weltkrieg schreibt. Ich begrüße Professor Emeritus Reinhold Wagenleitner, Historiker an der Universität Salzburg im ORF-Studio eben da. Guten Tag nach Salzburg.
Hallo nach Wien, guten Tag.
Herr Wagenleitner, was hat man damals getrunken, wenn man sich eine Coke geöffnet hat? Was hat man alles mitgetrunken?
Zunächst einmal in Österreich sagen wir ein Coca-Cola und in Deutschland eine. Was man mitgetrunken hat in Österreich ist Wohlstand. Österreich war so arm, die Österreicherinnen und Österreicher waren so arm nach dem Krieg, dass die erste Coca-Cola-Produktion für Österreich 1953 überhaupt, wurde in Lambach produziert, 1953 überhaupt auf den Markt kam. Vorher wurden Coca-Cola-Flaschen einzeln an österreichische Kinder und Jugendliche gegeben, die an US-amerikanischen Kultureinrichtungen teilnahmen, an Sportprogrammen und so weiter. Das waren Geschenke der US-Armee. Aber die, oder junge Frauen, junge Damen, die das von ihren GI-Freunden bekamen. Aber es war nicht am Markt bis 1953. Was man mitgetrunken hat, war sozusagen die Ideologie des Konsums. Die Menschen, auch in den Westzonen, Besatzungszonen Deutschlands und dann in der Bundesrepublik Deutschland ab 1949, Österreich und so weiter, Italien, waren so arm, dass man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass man für ein Getränk, für ein Soda-Getränk, wie die USA-Maler sagen, oder Pop, wie es in gewissen Gebieten der USA heißt, überhaupt Geld ausgeben kann, weil man eben keines hatte. Und Geld in den Nietenhosen, in den Jeans, die Sie erwähnten, da gibt es eine ganz berühmte soziologische Studie aus dem Jahr 1959. Das dauerte dann doch noch ungefähr 10 Jahre, bis das überhaupt an Jugendliche kamen und da mussten die auch arbeiten und das ging weniger an Schüler und Schülerinnen. Ich denke, dass ein Teil Ihrer Frage sich auch darauf bezog, was man noch mitgetrunken hat, also was wir in den 60er Jahren mittranken, war zunächst Cola Zitrone und dann Cola Rum. Und da gibt es eine ganze Breite an Verwendung von Alkoholika bis Wein und Bier und so weiter und so weiter. Das habe ich alles selbst nicht getrunken, aber da gibt es also praktisch überhaupt keine Einschränkung. Cola war das moderne Getränk schlechthin. Es war das Getränk, mit dem man cool war. Und was Coca-Cola gebracht hat, ideologisch neben sozusagen das Getränk des amerikanischen Kapitalismus, war, dass Coca-Cola die Temperaturen gesenkt hat. Die Trinktemperaturen der Getränke gingen runter und Coca-Cola hat auch bewusst im Winter geworben damit, Coca-Cola eiskalt. Das war der zentrale Werbespruch von Coca-Cola und alle Wirte mussten sozusagen ihre Anlagen danach richten und es haben sich die Getränketemperaturen dadurch nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa gesenkt. Das andere, was besonders in der Bundesrepublik dann in der Mitte der 50er Jahre kam, war, dass im Wirtschaftswunder, im Wirtschaftsaufschwung, der passierte vor Österreich, ein paar Jahre vor Österreich, dass Coca-Cola dann plötzlich damit warb, doch einmal eine Pause zu machen. Mach mal Pause, Coca-Cola. Das war sozusagen, das hätte wahrscheinlich den Gewerkschaften besser gefallen als den Unternehmen, aber Coca-Cola hat wirklich das Sensorium, einfach die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt in den Werbefirmen, die exakt wussten, wie die Menschen in der Nachkriegszeit tickten.
Wir sprechen über den American Way of Life, der auch nach Österreich sickerte. Alle, die uns zuhören, sind wie immer eingeladen, sich an unserer Diskussion zu beteiligen. Sie können uns kostenlos aus ganz Österreich anrufen unter 0800 22 69 79. Wenn Sie lieber schreiben, dann bitte ein kurzes Mail an punkt1@orf.at. Unser Hörer Herr Hochwallner hat es schon getan. Er schreibt, die Omnipräsenz des amerikanischen Lebensstils präsentiert sich doch auch mit einer erstaunlichen Verzerrung. So ist der Autoverkehr in den Staaten ziemlich reguliert, schreibt er, aber es gibt kaum einen Hollywood-Film ohne quietschende Reifen. Im Bild nach außen, schreibt er, wird kaum abgebildet, dass so viele Bürger ein traditionelles, religiöses Leben führen, zum Beispiel auch in dem Glauben, dass Mensch und Dinosaurier in der Arche Noahs gemeinsam Platz gefunden hätten, schreibt unser Hörer Herr Hochwallner. Reinhold Wagenleitner, zum Bild, zum Fremdbild und zum Eigenbild der USA werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Über den Wohlstand, den man mit der Cola trank, haben Sie sich schon interessant geäußert. Die Betriebstemperatur der Getränke ging mit dem Getränk Coca-Cola nach unten. Aber was steckt noch alles im American Way of Life? Die Unbekümmertheit habe ich mir aufgeschrieben. Ein Jugendkult, Pragmatismus. The Pursuit of Happiness, natürlich. Was fällt Ihnen noch ein?
The Pursuit of Happiness ist ganz, das Streben nach Glück ist, denke ich, heute schon ganz entscheidend, weil wir einen Tag vor der 250-Jahre-Feier der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung stehen. Und das ist ja auch ein Anlass für Ihre großartigen Sendereien, die Sie dazu machen in Ö1. The Pursuit of Happiness, wenn ich an unsere Zeit denke, die wir heute behandeln, wird zu einem Pursuit of Consumption. Es wird ein Streben nach Glück, wird ersetzt durch ein Streben nach Konsum. Und die Coca-Colonisation, ich habe diesen Begriff bewusst verwendet, um den Begriff Amerikanisierung nicht zu verwenden, denn der Begriff Amerikanisierung würde bedeuten, dass über die Welt die nationalen Eigenschaften der in den USA lebenden Menschen gestülpt werden. Das ist überhaupt nicht so. Das E-Mail, das Sie vorher bekommen haben, dem kann ich nur zustimmen. Es wird in den Filmen nicht normalerweise abgedeckt, was alles in den USA passiert, in den Filmen, die zu uns durchdringen. Aber es ist wirklich ganz entscheidend, dass wir wenn wir daran denken, an Coca-Cola und Coca-Colonisation, was damit gemeint ist, ist durch die Einführung des Marshallplans, ist eine entscheidende Veränderung in der Politik der Nachkriegszeit nach dem Zweiten Weltkrieg passiert, auch mit dem Inhalt, dass man weg wollte von dem, was nach dem Ersten Weltkrieg passiert. Man hat nach dem Ersten Weltkrieg, wenn man vom Zweiten Weltkrieg jetzt an die Zeit schaut, ungefähr 20 Jahre, dann ist der Zweite Weltkrieg da. Den Planern während des Zweiten Weltkriegs, den intelligenteren Planern, war klar, dass nach dem Zweiten Weltkrieg etwas anderes passieren muss, als nach dem Ersten, mit dem Friedens Bedingungen, die in den Versailles, Saint-Germain, Anlehen, Trianon und so weiter gemacht wurden. Und Trianon. Und das heißt, es musste ein Weg gefunden werden, wie man mit den besiegten Ländern Deutschland, Österreich, Italien, im Weiteren nicht in Europa, aber in Japan, umgehen muss, um die einzubinden, weil man vor der Sowjetunion Angst hatte.
Und das war ein Brot und Spiele als Konzept.
Selbstverständlich. Aber es war auch Brot und Spiele. Sie dürfen nicht vergessen, die Franzosen, die französische Bevölkerung, die Briten wollten Reparationen von den Deutschen. Was der Marshallplan eigentlich bringt, ist, dass die Deutschen ebenso wie die Franzosen, wie die Briten, wie auch die anderen besiegten Österreich oder Italiener und dann viele andere europäische Staaten wie die Benelux-Staaten und so weiter, Marshallplan-Gelder bekommen und Deutschland dadurch sozusagen eingebremst wird, sich wieder mittelfristig, langfristig zu einer völlig unberechenbaren Macht entwickeln zu können. Das heißt, der Marshallplan ist in einer ganz bestimmten Art und Weise dazu entwickelt worden, eine Art europäische Integration, da weiß ich noch nicht klar, wie das ablaufen würde, aber eine europäische Integration anzukurbeln. Und deswegen waren einige der Bedingungen für die Unterzeichnung, die Teilnahme an dem Marshallplan, die wirtschaftliche Integration zwischen Deutschland, den Westbesatzungszonen und dann der Bundesrepublik mit Frankreich und dem United Kingdom und anderen europäischen Ländern richtig eingeschrieben. Ein boshafter britischer Beobachter hat einmal gesagt, der Marshallplan wurde entwickelt, um die Deutschen unten zu halten, um die Franzosen hineinzubekommen. Die Franzosen waren dagegen, dass die Deutschen Geld bekommen, aber darauf haben die Amerikaner bestanden, und die Russen draußen zu halten. To keep the Germans down, to keep the French in and to keep the Russians out.
Schauen wir uns die US-amerikanische Zone an. Salzburg gehörte auch dazu, ein Teil der Westen Oberösterreichs und ein Teil von Wien. Dort waren zuerst zehntausende GIs zugange, die ganz am Anfang nach dem Krieg überhaupt nichts mit der Bevölkerung zu tun haben durften. Stichwort Fraternisierungsverbot. Und dennoch ließ sich dieses Verbot überhaupt nicht einhalten. Es wurde dann auch später aufgehoben und es kam zu verschiedensten Interaktionen, sagen wir einmal, die ja auch dazu geführt haben, dass eben diese Kulturmission sich bewusst oder auch vor allem unbewusst immer mehr verbreitete. Nämlich, dass man auf einmal andere Menschen, für viele auch wahrscheinlich zum ersten Mal schwarze Menschen gesehen hat.
Das ist richtig. Es gab auch vorher ganz, ganz wenige schwarze Menschen, aber die meisten Bewohner Österreichs und die meisten Bewohner der Bundesrepublik Deutschland hatten kaum jemals schwarze Menschen gesehen. In Österreich gab es auch durch die französischen Truppen in Vorarlberg und in Tirol Schwarze. Aber die amerikanischen Truppen und da auch die schwarzen GIs waren insbesondere in den US-amerikanischen Kasernen in den Städten, konzentriert außerhalb von Stadt Salzburg in Saalfelden und so weiter. Ein interessantes Detail am Rande war, dass die US-amerikanische Armee noch eigene Abteilungen für schwarze GIs hatte, die dann aber ab 1947 durch Präsident Harry S. Truman wirklich die Organisation in den Vereinigten Staaten wurde, die für die Integration der Schwarzen als allererste gesetzlich sorgte. Das war die US-amerikanischen Militäreinheiten. Was es für Österreich oder auch in der Bundesrepublik Deutschland bedeutete, da war der Rassismus in der US-amerikanischen zum Teil noch massiv. Zum Beispiel, ich bin ein zwar schlechter, aber immerhin ein verhinderter Jazzmusiker und habe die Dinge auch genau mir angeschaut. Es durfte zum Beispiel ein weißer amerikanischer GI nicht mit einem schwarzen amerikanischen GI in Salzburg oder irgendwo anderswo in Österreich gemeinsam auf der Bühne stehen. Es durfte ein schwarzer GI mit einem Österreicher, und die österreichischen Musiker, die haben mir das auch erzählt, waren begeistert, weil sie konnten mit schwarzen Musikern spielen. Aber wenn ein weißer US-amerikanischer Soldat mit einem Schwarzen erwischt wurde, auf einer Bühne eines Salzburger Clubs, es gab 12 Jazzclubs in Salzburg, stellen Sie sich das einmal vor, im konservativen Salzburg, kulturell konservativ, sehr konservativen Salzburg damals. Und wenn einer erwischt wurde, kam die amerikanische Militärpolizei und der MP oder die MPs waren meistens zwei oder drei ziemlich kräftige Männer, haben dann den Weißen und den Schwarzen sozusagen aus dem österreichischen Lokal entfernt. Und der Weiße ging auch in den Kotter in der Armee. Also das kann man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass die gemeinsam damit kämpften, mit der britischen Armee, mit der Roten Armee und mit den Franzosen, um Österreich, um Deutschland, um Europa vom Faschismus zu befreien. Und dann durfte ein weißer amerikanischer Soldat nicht mit einem schwarzen amerikanischen Soldaten auf der Bühne stehen in einem kleinen Jazz- oder in kleinem Café, das heute als Jazzclub galt damals. Little Red Rooster hat er geheißen, der berühmteste.
Unsere Hörerin Frau Jirsa hat uns dazu angerufen, als ob es abgesprochen wäre, aber ist es nicht. Guten Tag, Frau Jirsa.
Guten Tag, schönen Nachmittag Ihnen und Ihrem Gast. Ja, mein Ex-Mann ist Jahrgang 1941 und ist Jazzmusiker gewesen und hat als seinen Bühnennamen oder der Name, unter dem in der Community bekannt war, Harry de Kogierser geheißen, weil er anders als alle anderen Jazzmusiker nur Coca-Cola und keinen Alkohol getrunken hat. Und ich wollte ihm sagen, dass mit Coca-Cola und mit den GIs und mit dieser amerikanischen Lebensart auf der Jazz wieder salonfähig war und nicht mehr verboten, so wie während der Nazi-Zeit. Und dass das unter den Älteren das als Megamutig gegolten hat. Das finde ich auch eine wichtige Geschichte, weil das hat sich ja dann fortgesetzt mit den tollen Musikern, die dann in Österreich zu Gast waren, also amerikanische Musiker.
Frau Jirsa, ich nutze die Gelegenheit zu fragen, was ist für Sie neben dem Jazz und der Coca-Cola der American Way of Life?
Also ich sehr begeistert bin ich nicht im Hinblick auf das Jetzige und wie es sich entwickelt hat und auch die damaligen USA, und das muss mir eigentlich trennen. Ich habe immer Amerika, aber das ist ja gemeint, ich bin immer da. Also für mich ist es Ostküste, sehr viele.
Leider ist die Verbindung, Frau Jesser, melden Sie sich noch einmal, rufen Sie noch einmal an, bitte. Die Verbindung ist sehr schlecht, man kann Sie jetzt kaum mehr verstehen. Kommen Sie auf uns zurück, bitte. Reinhard Wagenleitner, ja, der Jazz kam mit nach Europa und Sie haben da interessante Geschichten erzählt dazu. Und ich möchte zu dem eingangs erwähnten Zitat noch eines hinzufügen. Der Triumph der Kulturmission hatte mannigfaltige Gründe, schreiben Sie, von denen die meisten im Gegensatz zu den vorherrschenden Vorurteilen in Europa zu suchen sind. Was meinen Sie damit, dass ohne Immigranten kein American Way of Life möglich gewesen wäre?
Ja, der American Way of Life ist ein aus Europa in den USA, aus europäischen Menschen in den USA eingeführter. Und wenn man an das denkt, von Kolumbus weg, dann ist das nicht nur, sind das nicht nur europäische Menschen, sondern das sind afrikanische Menschen, die versklavt wurden und nach Amerika gebracht wurden. Ich meine jetzt nicht die USA alleine, sondern Amerika als diesen Doppelkontinent. Und wenn man von den ersten hunderten Jahren des europäischen Imperialismus und der europäischen Kolonialisierung in den Amerikas, Plural, sind ja 35 ja. Staaten, in dem Doppelkontinent ansieht, dann waren bis in die 1830er Jahre, bis dann wirklich die Dampfschifffahrt begann, waren pro einem europäischen Menschen, der in Nord- und Südamerika und Mittelamerika anlandete, wurden Minimum 5 bis 7 Afrikaner dorthin gebracht. Das heißt, wir haben es jetzt zum Beispiel mit Brasilien, hat nach Nigeria die meisten aus Afrika stammenden Menschen eines Landes auf diesem Globus und liegt in Amerika. Das ist sozusagen ein Teil des American Way of Life und heißt für den Jazz, der Jazz konnte nur dort entstehen, weil Europa sozusagen einerseits die weißen Menschen hingebracht hat, andererseits die schwarzen Sklaven hingebracht hat. Und aus dieser Vermischung, vorwiegend geführt von afrikanischen Künstlern und afrikanischen Künstlerinnen, hat sich das, was wir als Jazz anschauen und dann aus dem entsteht dann Rhythm and Blues und alles Mögliche bis zum Rock, entwickelt. Europa hat sozusagen Amerika zuerst europäisiert und dann kommt aus Amerika ein Euro-Amerika zurück. Und bevor also Europa amerikanisiert werden kann, wurde Amerika europäisiert. Das meine ich mit, dass das in Europa ausgeht. Außerdem, noch ganz kurz, ich sehe die zwei Weltkriege vorwiegend in ihren Ursprüngen als europäische Bürgerkriege. Und was die beiden Weltkriege in Europa angerichtet haben, im Sinne von Zerstörung von Kulturen, Zerstörung von bestimmten Vorstellungen, wie man überhaupt friedlich miteinander leben kann, bedeutet, dass besonders nach 1945 ein Vakuum besteht, vor allem bei jungen Menschen, die den Glauben an alles Mögliche verloren haben, was ihnen ihre Elterngeneration erzählt hat. Die Mehrheit. Manche Jugendliche blieben bei den Alten. Wir reden immer nie über alle Menschen. Wir reden immer nur über einen Teil von Menschen. Und die sogenannte Amerikanisierung hat sich stärker zunächst in den Städten als auf dem Land durchgeführt. Am Land kommt es dann ganz stark über den Tourismus. Das ist aber dann eine Entwicklung später erst in den 60er und vor allem in den 70er Jahren. Also wenn Sie in Österreich schauen, wo es die stärkste Disco-Szene überhaupt gegeben hat, dann können Sie nach Ischgl in Tirol gehen und müssen nicht unbedingt nach Stadt Salzburg oder nach Wien gehen.
Ist der American Way of Life ein Segen für den Austrian Way of Life gewesen oder ein Fluch? Was ist für Sie typisch amerikanisch und ist das eher bewundernd oder abwertend gemeint? Rufen Sie uns an 0800 22 69 79 oder schreiben Sie uns an punkt1@orf.at. Und wir haben es gehört, zum American Way of Life gehört auch die Musik, Swing, Boogie Woogie, Rock'n'Roll, hier die Andrew Sisters, die schon die US-Truppen während des Zweiten Weltkriegs musikalisch bei Laune gehalten hatten, mit dem sommerlichen Titel Rum and Coca-Cola.
They make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme. Guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee dollar.
Oh, beat it, man, beat it.
Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice. Make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee dollar.
Oh, you vex me, you vex me.
From Chick-a-Chick-Carry to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave. Make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee dollar. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she hear der bingle croon. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee dollar. On Manzanella Beach, GI romance with native peach. All night long make tropic love. Next day sit in hot sun and cool off. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee dollar.
The fact, man.
1, heute mit Professor Reinhold Wagenleitner. Er ist Historiker an der Universität Salzburg und Amerika-Kenner, außerdem Autor mehrerer Schriften über die USA und das Wechselverhältnis zwischen Europa und den USA. Eines davon: Coca Colonization und Kalter Krieg, die Kulturmission der USA nach dem Zweiten Weltkrieg. Und unser nächster Anrufer ist Herr Holinetz. Schönen guten Tag, Sie sind auf Sendung.
Guten Tag, grüß Gott. Ich bin Jahrgang 1941 und habe sowohl die Kriegszeit, die letzten Kriegstage, die Nachkriegszeit erlebt und auch als Jugendlicher diese ganze Zeit miterlebt. Was mir besonders damals uns so bewegt hat, das war auf der einen Seite dieser neue Einbruch der amerikanischen Kultur, die uns auch viel Gutes gebracht hat, muss man dazu sagen. Auf der anderen Seite aber auch wieder auch die Angst vor der Atombombe. Das darf man auch nicht vergessen. Das hat sich damals auch noch so im Hintergrund immer wieder mitbewegt. Ich selber habe ja in dieser Zeit, in den 50er Jahren, alles durcherlebt, was uns als Jugendlicher durcherleben kann. Vor allem hat uns beeindruckt die Musik, da ist ja schon gesprochen worden, und auch die Musikpräsentation. Es hat die Schallplatte gegeben, es hat vor allem die Musicbooks gegeben. Und das war für uns Jugendliche der große Anker. Wir sind hinausgefahren in kleine Buffets, oft an den Tankstätten. Da hat es eine Musicbox gegeben, da hat man sich ein Coca-Cola gekauft, 5 Schilling hineingeworfen und dann hat man getanzt, bis die Betten geflogen sind. Das war so unser Lehrverlauf und da haben wir also sehr viel vergessen, was eigentlich an Nöten noch da war. Das ist also so mein wichtigster Eindruck aus dieser Zeit.
Die Musik, die Tankstellen, ja, die Getränke, den Film, der hat Sie wahrscheinlich auch geprägt. Der amerikanische Film, Hollywood-Filme, wie sie in die europäischen Kinos gekommen sind.
Ja, vor allem in Diskrepanz zu den Heimatfilmen, die damals in Deutschland und Europa produziert waren, die uns eigentlich überhaupt nicht zugesagt haben. Wir waren da schon eher auf Western eingetrimmt und solche Sachen, die also von Amerika rübergekommen sind.
Was hat Sie an den Western fasziniert, Herr Holinetz?
Vor allem die Schauspieler, wie ein John Wayne oder damals Gary Cooper, das waren faszinierende Menschen. Das war eigentlich für uns das, was uns an den Western besonders interessiert hat. Es hat auch interessanterweise, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, auch eine starke Reminiszenz von deutschen Kriegsfilmen gegeben. Damals, könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen, da hat es also eine ganze Reihe so U-Boot-Filme gegeben. Oder zum Beispiel der Film Einer kam durch mit, das waren also Filme, die zum Teil die Kriegsmaschinerie der NS-Zeit glorifiziert haben. Auch solche Filme haben wir uns angeschaut und natürlich auch kritisch diskutiert damals.
Wunderbar. Vielen Dank, Herr Holinetz, für diese Eindrücke aus der Zeit der Musikboxen in den Tankstellen, die Sie so, wie Sie erzählen, eigentlich geprägt haben. Vielen Dank, Herr Holinetz. Reinhold Wagenleitner, das ist jetzt sozusagen Populärkultur, aber es gab auch die Kulturmission in Sachen Hochkultur. Ich möchte 12 Amerika-Häuser erwähnen, die zwischen 1945 und 1955 im ganzen Land aufgebaut wurden und die als Bibliotheken, Leseräume, Konzertsäle, Galerien, Kinos, Hörsäle und vieles mehr genutzt werden sollten. Amerika-Häuser, die dann wieder verschwunden sind. Aber wie waren die, wurden die genutzt?
Die wurden sehr genutzt. In Wien anfänglich nicht nur, um US-amerikanische Literatur sich anzusehen. H.C. Atman hat mir erzählt, dass er mit seinen Freunden dort jeden Tag hineingegangen ist, auch weil er die Literatur lesen wollte, aber zum Aufwärmen. Also die waren geheizt und die ärmeren Künstler, der Atman war natürlich dann später ein berühmter Künstler, aber damals war er ein ganz junger Bursch und hatte überhaupt kein Geld, wie viele, viele andere junge Menschen. Die sind dort hineingegangen, auch um sich aufzuwärmen, aber sie sind hineingegangen, wie viele andere österreichische Menschen. In Wien, das größte Amerika-Haus war in der Kärntnerstraße, in Salzburg war es am Alten Markt. Und das waren Schaubühnen gewissermaßen für US-amerikanische Kultur, für US-amerikanische Literatur, die in Österreich zum Teil seit 1934, in Deutschland seit 1933, spätestens dann in Österreich im Anschluss 1938 überhaupt nicht mehr zu erhalten war. Das heißt, es gab beim Lesepublikum einen immensen Lesehunger. Und es kam zu dem Phänomen, dass die neueste US-amerikanische Literatur, die auch sozusagen auf den Bühnen gebracht wurde, wie Arthur Miller, die neueste amerikanische Literatur, sagen wir jetzt von 1947, 48, 49, gleichzeitig gelesen wurde von dem deutschen und dem österreichischen Publikum mit den Büchern seit 1933, 34. Das heißt, es war eine fast 20 Jahre Zeit, wo all diese Bücher gleich neu waren für das Publikum. Was auch entscheidend ist, ist, dass die Marshallplan-Propaganda zum Teil in diesen Bühnen, also Lesebühnen, Amerika heißt es, stattfand. Und dass viele, das können wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen, es gab eine unglaubliche Bewunderung für amerikanische Technik, nicht nur Hightech jetzt, sondern auch damals. Und diese US-amerikanischen Zeitschriften, technischen Zeitschriften, die wurden den Bibliothekaren in Amerika so gewissermaßen aus den Händen gerissen. Da sind viele, viele junge Menschen, vorwiegend Burschen, aber auch einige Mädchen aus den Staatsgewerbeschulen, den HTLs, die hießen Staatsgewerbeschulen noch damals, hingegangen, um die neuesten technischen Entwicklungen zu sehen. Die deutschen Journale kamen eigentlich dann erst ein paar Jahre später aus der Bundesrepublik, aber die Amerika-Häuser waren gewissermaßen die Schaufenster in den US-amerikanischen Wohlstand. Wir dürfen nicht vergessen, dass die 1945 6-7% der Weltbevölkerung, das war die Bevölkerung der USA, hatten 50% der globalen Wirtschaftsleistung. Sie hatten 60% der Industrieproduktion. Die Wirtschaft in Europa war so niedergeschlagen, so zerstört, dass US-Amerika sozusagen mit einem weniger als 10% der Weltbevölkerung hat, die Hälfte der Weltproduktion, die Hälfte des Weltreichtums, 90% aller Telefone waren in den USA, 90% aller Kühlanlagen, auch so viele gab es noch in den USA, aber immerhin. Das heißt, es war Coca-Cola stand dafür, für einen immensen Reichtum. Man sah in Europa selbstverständlich überhaupt nicht, dass es sehr, sehr viele arme Menschen in den Vereinigten Staaten gab. Was man sah, war der Reichtum. Und der Anrufer von vorhin, es war faszinierend zu hören, ich meine, die Musikboxen, ich kenne das auch noch, die Musikboxen, das war unglaublich, wenn man einen Schilling hatte. Eine Nummer kostete einen Schilling. Wenn man einen Schilling hatte, dann und man eine Musikbox, das Glück hatte, eine Musikbox in eigenen Ort zu haben, wir hatten das, dann war das sozusagen die Welt in den Ohren, von die exotische Welt in den Ohren, ob das besonders mit dem Rock'n'Roll, dann ab 1954, 55, 56 war das ganz, ganz wichtig, aber mit dem Jazz vorher selbstverständlich auch. Der war aber nicht in den Musikboxen, der war eher in den amerikanischen Radios. Und was der Anrufer auch noch gesagt hat mit den Filmen, dazu ist mir eine Zeile eines Wolf Wondratscheks Gedichts von 1972, das Gedicht hieß Monopoly, und der erinnert an TKT oder das Monopoly-Spiel, in dem Wondracek, der ziemlich genauso alt ist wie ich, ein bisschen ab ein, zwei Jahre älter vielleicht, schrieb, genial, gehe überhaupt davon aus, dass Amerika ein Film ist mit deutschen Untertiteln.
Viele europäische Filmemacher haben sich den USA auch gewidmet. Zu nennen ist auch Wim Wenders, den Sie auch in einem Ihrer Artikel genannt haben, mit dem, der die amerikanische Ikonografie wieder benutzt hat, um sozusagen sie nach Europa zurückzubringen. Also immer dieses Wechselverhältnis zwischen alter und neuer Welt betont hat.
Ja, Und das ist das Entscheidende, drum heißt Coca-Colisation und nicht Amerikanisierung. Amerika ist das einzige Gebiet in der Welt, ist der einzige Kontinent, mit dem sich Europa seit Kolumbus permanent vergleicht. Wir haben in der ganzen Welt interveniert, aber wir vergleichen uns permanent mit Amerika. Die Amerikaner vergleichen sich viel, viel weniger, die US-Amerikaner vergleichen sich viel, viel weniger mit uns, jetzt vor allem in den letzten Dekaden. Aber Amerika hat immer viel mehr für den sogenannten Rest der Welt bedeutet als der Rest der Welt für Amerika. Das ist ein Zitat eines amerikanischen Journalisten, Herzgard. Und das finde ich sehr, sehr entscheidend. Wobei der Gedanke, wenn Sie sich das vorstellen, in der Imagination dieser Filme ist, wenn man von America and the rest of the world spricht, also Amerika und der Rest der Welt, dann spricht man von 4,5% der Weltbevölkerung. Mit 95% der Weltbevölkerung, normalerweise in der Mathematik, die ich einmal gelernt habe, sind die 95% die Summe und 5% der Rest.
Unser nächster Anrufer ist Herr Fuchs. Guten Tag, Sie sind auf Sendung, Herr Fuchs.
Ja, hallo, guten Tag. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich habe in Amerika gelebt, 2 Jahre, und habe in einem bekannten Skigebiet in der Gastronomie gearbeitet und dort eigentlich erlebt, was damals die Esskultur bedeutet hat, nämlich hat sich auf Junkfood beschränkt. Und diese Junkfood hat jetzt hier auch in Österreich Platz genommen. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Und das Zweite, ich habe auch Halloween kennengelernt damals, war mir vollkommen unbekannt. Mittlerweile weiß jeder, dass Halloween ein keltischer Brauch ist. Und die Amerikaner haben es geschafft, das Ganze wieder zu kommerzialisieren und zu uns zu bringen. Und noch eine Kleinigkeit, Sie haben vorhin Salzfelden erwähnt, war ja in der Nachkriegszeit von den Amerikanern. Es gibt jetzt noch die Schule, wo damals die Kasernen waren. Und es hat einen Jazzclub gegeben, den Flamingo Jazzclub. Mhm. Und ein Bekannter von mir, leider schon verstorben, bekannter Jazz-Trompeter, hat mir erzählt, er hat dort mit seiner Band gespielt. Und jetzt, Jahre danach, haben Salzfeldner hier, ja, Jazz-Legende geschrieben, indem sie seit 45 Jahren mittlerweile das Jazz-Festival haben. Ja, das war mein kleiner Beitrag. Dankeschön.
Danke, Herr Fuchs, für die Schilderungen aus den USA und aus Europa. Und wir machen Musik mit von Joe Zawinul and the Austrian All-Stars. There's a Small Hotel. Thank you. Joe Zawinul and the Austrian All-Stars. There's a Small Hotel hieß dieser Titel. Und Punkt 1 heute anlässlich unseres Schwerpunkts 250 Jahre USA über den American Way of Life, der zusammen mit dem Marshallplan auch nach Österreich einsickerte, beziehungsweise sich hier eigentlich breit machte und auch gerne oder auch nicht so gerne aufgenommen wurde und sich verselbstständigt hat. Wir haben viele Beispiele schon gehört von unseren Hörern und Hörerinnen über ihre Erfahrungen des American Way of Life jenseits des großen Teichs und diesseits. Aber Reinhold Wagenleitner, ich möchte Sie fragen, wieso kamen eigentlich immer die Trends aus dem Westen? Wieso kommen Moden und neue Worte immer aus dem Westen, aus den USA? Wieso werden sie von dort so automatisch oder fast automatisch übernommen, nie aus dem Osten?
Das ist ein neueres Phänomen, dass sich die Modernisierung, wir behandeln eine Frage der Modernisierung, dass sich diese Dinge aus dem Westen durchsetzen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika mit 5% der Weltbevölkerung über 50% der Ausgaben für Reklame und Werbung weltweit ausgeben. Es ist gewissermaßen eine flächendeckende Medienlandschaft. Sie dürfen genauso, ich weiß, dass Sie das ohnehin wissen, aber das nicht vergessen, wenn Sie sich anschauen, was die Meta, also Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet sozusagen ausmachen an ideologischer Macht, an kultureller Macht, dann noch überwölbt von der künstlichen Intelligenz. Wenn wir uns überlegen, dass viele Dinge aus den Vereinigten Staaten nach Europa gekommen sind, die zuerst von Europa in die Vereinigten Staaten vertrieben wurden. Stellen Sie sich vor, wie viele Revolutionäre aus dem Jahr 1848, die aus Baden und aus Württemberg und aus Berlin und aus Leipzig und aus Dresden und aus Wien vertrieben wurden. Man durfte sich vorher in der Biedermeierzeit aussuchen, noch unter Metternich konnte man sich aussuchen, ein Jahr Festungshaft in Kufstein oder Emigration nach Amerika als Bestrafung. Das heißt, es sind viele der Leute, die in Europa liberalisieren wollten, politische Liberalität forderten, nach gescheiterten Revolutionen in die USA gegangen. Und das hat sich durchgesetzt bis zu den zwei Weltkriegen, dass viele Menschen, nicht nur jüdische Menschen und jüdische Intellektuelle und Künstler und Künstlerinnen, aber auch Linke, Liberale, Leute einfach, die auch angefressen waren vom Nationalsozialismus oder vom Faschismus, vom österreichischen katholischen Faschismus oder vom italienischen, sind viele, viele Menschen dorthin gegangen und haben dann über die Medien, über den Sieg der USA im Zweiten Weltkrieg und über die Medien dann die modernen Kanäle beherrscht, beherrschen sie weiter. Und nicht mehr diese Menschen persönlich, aber die USA beherrschen diese Kanäle weiter und deswegen ist das in den ganzen Medienbereich selbstverständlich, dass die Trends dann auch von dort kommen.
Unsere Hörerin Frau Wolfsberger lobt Sie, Herr Wagenleitner, für Ihr Buch, ein tolles Buch. Es hat mir als Geschichtsstudentin die Augen geöffnet, schreibt sie. Ich hatte später die großartige Gelegenheit, in Berkeley und an der NYU zu studieren und möchte besonders auf die sehr besondere Universitätskultur der USA hinweisen. Oftmals wird in Österreich Amerika als sehr verdummt dargestellt, was einfach grundfalsch ist, schreibt sie. Viele sehr gescheite und sehr herzliche Menschen, die zurzeit sehr unter Trumps Politik leiden. Liebe Grüße, Frau Wolfsberger. Ich möchte einen Namen noch unbedingt erwähnen in diesem Zusammenhang. Viktor Grün, ja. Der mit fast nichts in die USA gegangen ist als Stadtplaner und Architekt, dort Shopping Malls nach seiner Fasson gegründet hat und dann wieder zurückgekommen ist und Wien und Wien verändert hat. Das, er ist auch angeeckt, aber er wollte etwas, was auch dann verbogen wurde. Nämlich diese Shopping Malls sind eigentlich überhaupt nicht so mehr, wie er sie sich gedacht hat. Ich weiß, dass Sie ihn auch in Ihren Büchern erwähnen und er ist eine faszinierende Figur, scheint mir, der viel zu wenig bekannt ist.
Ja, Viktor Grün und Grünbaum, Viktor David Grünbaum, wie er hieß, musste Österreich in der gleichen Woche verlassen wie Sigmund Freud. Er ging mittellos in die Vereinigten Staaten, hat sich dort in relativ kurzer Zeit als unglaublich einflussreicher Architekt bewährt, hat dann auch Architekturbüros schließlich an der Ost- und an der Westküste geleitet und hat 1957 mit Southdale, mit einem Shopping Center Southdale, außerhalb zwischen Minneapolis und St. Paul, die erste Shopping Mall der Welt eröffnet. Und alle Shopping Malls, also sozusagen alles, was man jetzt vorwirft in diesem Konsumkapitalismus, den die Coca-Cola so beschreibt, stammt ursprünglich von einem Wiener Sozialisten, der aus Wien vertrieben wurde und der an dieser amerikanischen Shopping Mall-Entwicklung eigentlich auch zerbrach gewissermaßen und den Hut drauf haute, nach Wien zurückkehrte und in Wien dann sich niederlassen wollten im Süden Wiens und dort wurde die Shopping City Süd gebaut. Das war nicht ganz in seinem Sinn. Allerdings hat er für seinen Freund Felix etwas getan. Er hat für den Freund Felix, ich erwähne den Familiennamen gleich später, für seinen Freund Felix hat er einen Plan entworfen, wie man die Autos aus der Kärntnerstraße rausbringen könnte. Die erste Fußgängerzone in Wien.
Es war zufällig der Wiener Bürgermeister, dieser Freund.
Es war zufällig der Wiener Bürgermeister Felix Slavik, sein Freund, der in einem Kabarett, wo Viktor Grün noch als Grünbaum auftrat, er war nicht nur Architekt, sondern er war auch Kabarettist, politischer Kabarettist, und Felix Slavik, ein junger Student seiner Zeit und ein Freund, ein Jugendfreund von Viktor Grünbaum, war Kulissenschieber in diesem kleinen Kellertheater und wurde später Bürgermeister in Wien. Und Viktor kam zurück aus Los Angeles und es gab natürlich, wie immer, wenn Autos vertrieben werden, irgendwo massivste Widerstände. Und Viktor Grün, mein Lieblingssatz von ihm, ist tatsächlich ganz, ganz gutes Kabarett: Autos kaufen nicht.
Und der nächste Anrufer ist Frau Fritz. Guten Tag, Frau Fritz.
Grüß Gott. Mein Beitrag wäre die amerikanische Küche nach dem Zweiten Weltkrieg, die viele Erleichterungen für die Hausfrau brachte. Zum Beispiel der Mixer, ja, Staubsauger, auch das Water Closet fällt mir ein. Und ich kann mich erinnern, ich bin Jahrgang 55, dass es Nahrungsmittelpakete, Care-Pakete für viele Familien und Kinder gegeben hat. Außerdem haben die Amerikaner in Wien Leseräume eingerichtet. Und ein Überbleibsel davon ist das Amerika-Haus, in das wir öfter beim Studium gegangen sind.
Danke, wäre mein Beitrag. Danke, Frau Fritz, für diese Details. Und zu Bibliotheken haben wir auch mehrere Mails bekommen. Meine Mutter, Jahrgang 1931, schreibt Frau Gundel. Sie konnte nicht gut lesen, aber sie konnte sehr gut Kopf rechnen. Erst später habe ich verstanden, wenn die Kinder im schulpflichtigen Alter oft im finsteren Luftschutzkeller sein müssen, da gab es kein Licht, konnte Lesen und Schreiben nicht gut geübt werden, aber Kopf rechnen. Meine Mutter ist in Wien beim Franz-Josefs-Bahnhof aufgewachsen. Und eine andere Hörerin, Frau Barbara, schreibt, ich kann mich sehr gut erinnern, dass in den 60er Jahren regelmäßig ein amerikanischer Bücherbus nach Bruck an der Mur kam und sehr geschätzt wurde. Danke für Ihre Sendungen, schreibt Frau Barbara. Und uns läuft die Sendezeit etwas davon. Ich möchte Sie nicht Ich möchte die Sendung nicht beenden, ohne das Wort Jugendkult noch ins Spiel zu bringen, Herr Wagenleitner. Die USA werden von einem 80-Jährigen regiert. Und doch ist für mich und für viele, viele Menschen sicherlich auch die USA ein Land, wo die Jugend sehr, sehr groß, ein großes Wort ist. JFK und zum Beispiel der mit seiner Hemdsärmeligkeit, seiner Coolness und seiner Jugendlichkeit gepunktet hat. Wie kann es sein, dass in den USA überhaupt ein 80-Jähriger es so weit gebracht hat?
Na, er versucht auch jugendlich aufzutreten. Ja, es ist Jugendkult, sogar Bob Dylan hat ein Lied dazu geschrieben, Forever Young. Alles klar, neue Welt, auch wenn das nicht die neue Welt war. Wie das geht, würde jetzt eine eigene Sendung brauchen, dass sich Donald Trump durchsetzen konnte. Er hat einen Teil seiner Jugendlichkeit sozusagen sich eingekauft über die Jugend der Damen in den Schönheitswettbewerben. Er hat sich immer mit jüngeren Damen umgeben und er war selbst tatsächlich auch einmal jung. Aber wenn man sich die Entwicklung der USA jetzt anzieht zu einer eigentlich immer repressiveren Politik unter Präsident Donald S. Trump, dann handelt es sich schon eher um Glaubensfragen, denn um Ideologiefragen ausschließlich und der Jugendwahn in den USA und auch in Österreich und anderswo halte ich für eine Frage der Ideologie. Das ist etwas, was ich nicht beantworten kann, nicht weder in 3 Minuten noch in 30 noch in 300.
Mit Musik von Glenn Miller geht unsere Sendung zu Ende. Der American Way of Life ist etwas, das uns noch lange begleiten wird. Danke Ihnen, Professor Reinhold Wagenleitner, für Ihre Zeit und danke Ihnen fürs Mitmachen und Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Montag in Punkt 1 blicken wir nach Venezuela. Staatstrauer und Chaos nach dem Erdbeben vor knapp 2 Wochen. Zu Gast bei Andreas Obrecht sind Anja Dargatz, Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Caracas, und Christian Zwick, er ist Historiker mit Schwerpunkt Südamerika. Danke an das Team der heutigen Sendung, Technik Karl Zwitzini am Telefon, Kerstin Olbricht, Regie führte Noel Krischnick am Mikrofon, und die Musikauswahl stammt von Helmut Jasper. Die am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Musik.
Sollte ich zunächst mal sagen, dass der Kapitalismus sich zwar radikal gewandelt hat in den letzten 500 Jahren.
Der Kapitalismus war immer auch ein politisches und soziales Projekt, sagt der Historiker Sven Beckert.
Und die unterschiedlichsten Ausprägungen gefunden hat. Man vergleiche nur die Insel Barbados zum Beispiel mit der Stadt Detroit. Das ist eine sehr, sehr unterschiedliche Form des Kapitalismus. Aber trotz dieser Unterschiede hat der Kapitalismus immer eine Sache gemein, und das ist, dass die Kernlogik des Wirtschaftslebens darauf beruht, dass privates Kapital produktiv investiert wird mit dem Ziel, weiteres Kapital zu produzieren.
Wie der Kapitalismus entstanden ist und wie er sich weiterentwickelt, darüber spricht Birgit Dahlheimer mit Sven Beckert in der Reihe Im Gespräch um 16.05 Uhr.